herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und willkommen zum Mensch-Technik-Podcast. Nach der kleinen Weihnachts-, Winter- und vor allem auch CES-Pause, die ich eingelegt habe hier. Ich war dieses Jahr wieder, so wie fast jedes Jahr, seitdem ich selbstständig bin, in Las Vegas auf der Consumer Electronics Show. Hab mir die 4 Tage da voll gegeben, bin da wirklich durch die Gänge gelaufen, hab die Hallen abgeklappert, mehrfach. Viele Meetings gehabt, viele interessante Eindrücke gewonnen und das wollte ich mit euch oder will ich und werde ich mit euch hier in dieser und vermutlich noch 3 weiteren Folgen teilen. Meine Gedanken, was ich gesehen habe, die Sachen, die ich wahrgenommen habe, wie ich sie einschätze und ja, wer meinen Report noch nicht hat, meinen CES-Report noch nicht hat, einfach eine E-Mail an mich, eine LinkedIn-Direct-Message an mich, peter.röskar@beyond-hmi.de oder peter.röskar@beyond-hmi.de oder podcast@beyond-hmi.de. So, jetzt haben wir das mit den E-Mail-Adressen geklärt. Ihr kriegt mich, egal bei welchem Kanal ihr mich anschreibt. Es gibt dann für denjenigen und diejenige, der die noch keinen, mein Reporter und ich hat noch kein Exemplar bekommen hat, sofort postwendend, einen ins Mailfach. Also, 4 Folgen sind geplant über die CES. Heute soll es mal so über die Show allgemein gehen. Ich war 4 Tage vor Ort. Ich habe mir die kompletten 4 Tage gegeben. Laut meiner Fitnesswatch, meiner Smartwatch, habe ich 63 Kilometer zu Fuß über das Gelände des Las Vegas Convention Centers zurückgelegt. Ich hatte im Kalender über 20 fest eingeplante Meetings und grob aus dem Bauch rausgeschätzt die gleiche Anzahl spontaner Begegnungen. Irgendwie auf Gängen, an Messeständen, in Shuttlebussen, wo ich Menschen getroffen habe, die ich schon kannte oder die ich kennenlernen sollte, mit denen ich dann mich auch sehr, sehr spannend ausgetauscht habe. Ich bin ungefähr 10-mal mit den diversen CES-Shuttlebussen gefahren. Die entdecke ich zunehmend mehr als ein doch sehr angemessenes, angepasstes Transportmittel. Sie verbessern auch ständig, also die CTA, die Consumer Technology Association, der Veranstalter der CES, optimiert, gerade bei den Shuttlebussen war es dieses Jahr auffällig, die Show von Jahr zu Jahr. Dazu kam, dass das Convention Center umgebaut worden ist und das insgesamt auch mit einer komplett neuen Organisation, wo die Shuttlebusse halten, wo sie abfahren. Das hat zu einer erheblichen Reduktion der Fahrzeiten, der Stauzeiten gesorgt. Also, wunderbares Mittel, um sich da in Las Vegas während der CES zu bewegen, vom Hotel zum Messezentrum, vom Messezentrum zum Venetian, wo eine Außenstelle ist. Klappt alles wunderbar. Dazu kamen noch ungefähr ja, die gleiche Anzahl, 10, 12 Fahrten mit dem Las Vegas Monorail. Auch ein sehr, sehr schönes Fortbewegungsmittel, um sich da parallel zum Strip, zu dem Hauptbereich von Las Vegas bewegen zu können. Ich bin immer noch so ein bisschen überwältigt von dem Ganzen. Also ich hatte jetzt doch eine starke Woche Zeit, mir Gedanken zu machen, das Ganze auszusortieren und auf die Reihe zu bringen. Ich habe den Report geschrieben. Dazu ist natürlich eine Durchdringung der Thematik sehr, sehr wichtig, entscheidend, damit das überhaupt einen Wert hat. Aber es ist immer noch so ein bisschen so da, wow, was war da eigentlich alles los? Und es bleibt die Fähigkeit der CES, die Zukunft in ein paar super anstrengende, aber auch super inspirierende Tage zu verdichten. Also ich bin nicht enttäuscht, nein, ganz im Gegenteil, die CES enttäuscht eigentlich nie. Es geht darum zu zeigen, wo sich Technologie hin entwickelt und vor allem auch, wohin sich die Technologie im Verhältnis zum Menschen, der Mensch im Verhältnis zur Technologie entwickelt. Ein paar Zahlen. Die CES war dieses Jahr groß, selbst nach CES-Maßstäben. Mehr als 4.100 Aussteller, 2,6 Millionen Quadratfuß Ausstellungsfläche, das sind ungefähr 10 Quadratfuß in Quadratmeter. Also haben wir 260.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. 1200 Startups gab es angeblich, 148.000 Besucher aus der gesamten Welt, 6.900 Medienvertreter, Content Creators, Analysten. Ich weiß nicht, ob ich zu diesen gehöre oder ob ich als normaler Fachbesucher mitgezählt worden bin. Und viele Führungskräfte, was eben auch aufzeigt, dass die CES nicht einfach nur Gadgets zeigt, sondern halt eine hohe Relevanz in der Industrie hat. Ich versuche mit sowohl meinem Report als auch mit diesen Podcast-Folgen, die ich jetzt aufnehme, einen Schritt zurückzutreten von all dem ganzen Lärm, von den Kilometern, von dem ganzen Koffein, was ich konsumiert habe, und das Geschehene einzuordnen. Also ich möchte jetzt hier nicht eine Auflistung von Produkten machen oder eine Trendliste, was sind die dicksten Hypes. Ich versuche ein Stück dahinter zu steigen, was sind denn die Muster, was sind so zum Beispiel die Abwesenheiten, wer war eigentlich nicht da, was sind so Widersprüche, was sind Signale. Schwerpunkt natürlich Automotive, Mobilität, HMI, aber auch das Thema Robotics, künstliche Intelligenz, Haushaltsgeräte, Smart Home Geräte, all das spielt eine Rolle und in den nächsten Wochen werde ich mich da doch an den meisten Sachen abarbeiten. Ich habe, wie gesagt, 4 Episoden in Planung. Heute soll es über die Show allgemein gehen. Die nächste Episode wird sich dann dem Thema Automotive und HMI-Technologien und Produkte widmen. Danach dann eine Episode zu den Non-Automotive-Themen. Was gab es denn jenseits der Automobilindustrie? Und in einer 4. Folge dann die offenen Fragen, die ich mitgebracht habe. Was ist unbeantwortet geblieben? Was beschäftigt mich? Was bedarf einer Klärung? Heute 5 Punkte. Welche Aussteller waren da? Welche waren nicht da? 2. Punkt, was waren meine Highlights? Was habe ich, was hat mich wirklich angesprungen? Da werde ich nur relativ kurz drüber gehen, weil ich dann in den entsprechenden Folgen nächste und übernächste Woche auf die einzelnen Firmen und die einzelnen Technologien, die mich da besonders angesprochen haben, eingehen werde. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Lowlights. Was hat mich enttäuscht? Dann nochmal ein ganz besonderes Kapitel. Was waren meine gruseligsten Momente auf dieser Show? Da gab es einen, wo ich mir dachte, oh nee. Und zum Schluss, was fehlte mir? Also was hat mir jetzt jenseits von Ausstellern, die nicht da waren, aber was hat mir an Themen, an Diskussionspunkten, was war da nicht in dem Maße vorhanden, wie ich es gerne gehabt hätte? Also, steigen wir ein. Wer war da, wer war nicht da? Insbesondere deutlich sichtbar Verschiebung bei den Automotive-Ausstellern. Auf den ersten Blick war es sehr vertraut. Gerade die Central Hall war dominiert von dem, was man als die üblichen Verdächtigen bezeichnen kann. Große, global etablierte Technologieunternehmen, Elektronikunternehmen wie LG, Panasonic, Bosch. Die waren stark vertreten, die hatten an den üblichen Ständen, üblichen Orten ihre Stände, ihre üblichen, mehr oder weniger üblichen Stände aufgebaut. Breites Spektrum, Displays, Sensoren, viel KI-Thematik, viel smarte Interaktion, smarte Umgebung und eine ganze Reihe Plattformtechnologien. Also für mich so ein bisschen das Rückgrat der, ich sag mal, klassischen CES, der Consumer Electronics, dass diese Firmen da waren, LG mit seinen riesigen Bildschirmen, ja, auch Bosch halt viel mit Consumer-Sachen, Küchengeräten. Also da war einiges zu sehen. Darüber hinaus verstärkt digitale und plattformgetriebene Akteure. Gerade Amazon hat sich da sehr, sehr deutlich präsentiert. Die CES bewegt sich da offensichtlich zunehmend in Richtung Software-Ökosysteme, Cloud-Services, KI-zentrierte Geschäftsmodelle. Das Thema Hardware war ein Thema im Zusammenhang mit KI, aber nicht in dem Maße, wie ich es auch schon in anderen Jahren erlebt habe. Thema Mapping, Navigation, Location Intelligence, also Lokalisierungsservices. Gerade hier hat sich da im großen Stand aufgestellt. Und Siemens mit mehreren Ständen über das Messegelände verteilt, je nach Thematik, entweder eher so industrielle Technologien oder halt dann Automatisierung oder halt dann auch so Automotive-Bereiche, in denen zu meiner Überraschung dann Siemens auch unterwegs war. Neben den etablierten Giganten sind mir aufgrund ihrer Sichtbarkeit zwei weitere Ausstellergruppen aufgetreten. Erstmal Motorradhersteller, Zweiradhersteller, E-Bikes, Scooter waren stark vertreten, sowohl in der West Hall, der Halle, die für Automotive-Themen reserviert ist, als auch in der North Hall, wo letztes Jahr zum ersten Mal das Thema Micromobility stark war, was das zweite große Thema war, was mir aufgefallen ist, im Vergleich zum letzten Jahr. Nochmal mehr Aussteller, nochmal mehr Fläche, nochmal mehr teilweise fragwürdige, teilweise coole Lösungen, die dort gezeigt worden sind. Also diese beiden Anbieter, Zweiradhersteller und Micromobility, aus meiner Sicht auffällig stark vertreten. Was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass die Mobilitätsnarrative sich verschieben, weg von einer autozentrierten Perspektive hin zu dem, was ich als Diversity bezeichne, also diverse, unterschiedliche, stark unterschiedliche Formen der Mobilität. Gut, und dann gab es eine ganze Reihe von KI-Startups bis hin zu Sender-Spezialisten, Software-Plattform-Anbieter. Also insgesamt ganz stark die Rolle der CES als Technologie-Event, als Technology-First-Event. Also es geht um Technologien und viele Technologien werden dort das erste Mal gezeigt. Und Mobilität wird dort mehr und mehr als Ökosystem, als Anwendungsebene diskutiert. Also ist eher auf der datengetriebenen, digitalen, KI-gestützten Seite zu finden. Es geht also nicht um PS, sondern um Bits und Bytes. Es geht nicht um Federungen und Reifen, sondern es geht um Onboard-Units und Connectivity und Offboard-Units. Zusammengefasst, die CES bleibt eine starke und relevante Plattform für globale Technologieunternehmen, für digitale Ökosysteme, für die Mobilitätskonzepte. Viele Innovationen, auch im Mobilitätsbereich. Und für mich spannend, dass diese Mischung die Grundlage für eine kritische Diskussion darüber, welche Akteure nicht präsent waren, liefert. Also was diese Abwesenheit für die CES und die Automobilindustrie insbesondere signalisieren könnte. Die Präsenz traditioneller Automobilhersteller war sehr, sehr begrenzt. Also in den Jahren zuvor waren viele der großen Autohersteller vertreten, von Mercedes über Audi bis hin zu Toyota, Hyundai, Stellantis, damals noch PSA, also viele Autohersteller, die sich dort präsentiert haben. Und all diese Autohersteller mit einer Ausnahme sind dieses Jahr nicht präsent gewesen. Also Fiat, Dodge und Jeep haben E-Bikes und Bugatti hat so Scooter präsentiert, ganz seltsame Angelegenheit. Aber als Autopräsentation, als Präsentation von Automobiltechnologien jenseits der traditionellen Automobilthemen war dieses Jahr fast nichts zu sehen. Ausnahme war BMW, der einzige OEM, traditionelle westliche OEM mit einer klaren offiziellen Präsenz. BMW nutzt die CES seit langem schon als Bühne, um ihre Zukunftsthemen Alles ums Thema digitale User Experience, Interaktionskonzepte, Transformation des Automobils, Software First. Also um diese Themen zu diskutieren, aber auch um neue Modelle und neue Technologien vorzustellen. In diesem Sinne war die Teilnahme von BMW konsistent mit den vergangenen Jahren, auch wenn aus meiner ganz persönlichen Sicht der Stand am üblichen Standort auf der Central Plaza nicht so aufregend und nicht so exzentrisch war wie in vielen Jahren davor. Aber es gab einen schönen Kaffee und ein bisschen Süßigkeiten zum Abgreifen. In dieser CES, die extrem anstrengend ist, auch physisch, ein wunderbarer Ruhepunkt, an dem man dann auch mal einfach mal eine Runde sitzen kann, einen Kaffee trinken kann und ein bisschen was knabbern kann. Und dann ist es auch schon mal wieder eine schöne Sache. Andere OEMs aus Europa, Nordamerika, Japan, Korea fehlten weitgehend. Also die ganzen bekannten Marken, die die CES genutzt haben, um ihre Visionen zum Thema autonomes Fahren, vernetzte Fahrzeuge, Softwareinnovationen, digitale Cockpits zu kommunizieren, waren entweder gar nicht vertreten oder wenn dann in der Form von Keynotes, in Form von Offsite-Meetings, geschlossenen Veranstaltungen. Und das Ganze war nicht subtil, das war mitten ins Gesicht. Also es war deutlich wahrnehmbar, da hat sich was erheblich verändert. Aus China war es ähnlich selektiv. Geely und Great Wall Motors hatten jeweils einen Stand, alle anderen nicht. Und aus meiner Sicht spielt es ein strategisches Muster wieder, die Stände, so wie sie waren, ja, dass die chinesischen OEMs sich zunehmend als Technologieunternehmen positionieren und nicht mehr als Fahrzeugproduzenten. Das ist eine Verschiebung, aber es standen ein paar Autos rum und ich konnte da das eine oder andere auch sehen und da auch mal einsteigen. Hyundai war auf der CES präsent, aber nicht in einem klassischen automobilen Kontext, auch nicht wie zuvor mal als Baumaschinenhersteller. Hyundais Fokus lag eindeutig auf dem Thema Robotik, Automatisierungskonzepte. Unterstrich damit den Anspruch des Unternehmens, sich als Anbieter von Mobilitäts- und Robotiklösungen zu positionieren und nicht mehr als reiner Automobil- oder Fahrzeughersteller. Die traditionellen Schwergewichte der Automobilindustrie waren bei einem der wichtigsten Technologie-Events also weitgehend abwesend. Das ist deswegen bemerkenswert, weil viele der zentralen Themen, die die CES dominieren, KI, datengetriebene Services, User Experience, Automatisierung, Softwarearchitekturen, das ist ja inzwischen der Kern der modernen Fahrzeuge, der modernen Fahrzeugentwicklung und da zeigen die sich nicht. Auch bei den Zulieferern ein gemischtes Bild, also es waren einige da, viele technologieorientierte Tier-1-Systemzulieferer hatten eine starke Präsenz. Ja, Aumovio, Aptiv, NXP. Die haben die CES genutzt, um sich um das Thema Softwareplattformen, KI-getriebene Systeme, Fahrzeugarchitekturen und so weiter zu präsentieren. Das hat mir gezeigt, dass die Zulieferer zunehmend in Rollen hineinwachsen, die traditionell mit den OEMs verbunden waren. Also Themen wie Art künstliche Intelligenz, Integration, Innovation. Das scheint im Moment eher wieder auf Zulieferer-Ebene stattzufinden. Da habe ich ja über die Jahre hinweg immer diesen Swing festgestellt. Mal waren die OEMs in der Vorlage, mal waren es die Zulieferer. Da die OEMs nicht da waren, kann ich sie schlecht beurteilen, muss aber zu dem Schluss kommen, dass die Zulieferer im Moment in der Vorlage sind. Unternehmen wie Forvia, was mich persönlich ganz besonders schmerzhaft betroffen hat, weil der Forvia-Stand immer ein Highlight-Stand war nicht anwesend, ZF war nicht anwesend, Magna war nicht anwesend. Also Lücken im Bereich Interior, HMI-Hardware, Fahrzeugintegration, also da hat sich einiges verschoben. Das wirft grundlegende Fragen auf. Da werde ich dann auch in der vierten Folge zur CES nochmal tiefer drauf eingehen. Verliert die CES als Kommunikationsplattform in Relevanz? Oder ist es einfach nur, dass die sagen, nee, wir haben so harte Sparmaßnahmen, wir kommen dieses Jahr nicht. Und wenn wir ein bisschen mehr Geld verdienen, dann kommen wir wieder. Keine Ahnung. Oder verlagern die Autohersteller ihre Innovationspräsentation, ihr Innovationsstorytelling auf geschlossene Veranstaltungen, auf eher investorenzentrierte Formate, regionale Plattformen. Ich sehe es im Moment nicht. Es ist eine für mich der großen Fragen, die offen geblieben ist. Kommen wir zu meinen drei persönlichen Highlights. Also es gibt auf jeder CES eine unglaubliche Vielfalt und jedes Mal, wenn ich gehe, überlege ich mir, hast du jetzt alles gesehen? Hast du was übersehen? Es ist irgendwo ein Startup, was eine richtig coole Technologie am Start hat, was ein richtig tolles Produkt hat. Entschuldigung. Was ich einfach nicht gesehen habe. Aber ich habe für dieses Jahr für mich drei Highlights entdeckt, über die ich kurz drüber gehen möchte, weil ich in den entsprechenden Folgen nächste und übernächste Woche auf die Firmen und Produkte genauer eingehen werde. Das eine war die Agentic AI Voice Interaction von SoundHound. Das ist ein Prinzip oder eine Technologie, eine KI-gestützte Technologie, die ein extrem natürliches und sehr, sehr flexibles Sprachinterface abbildet. Ich kann dann also wirklich so Dinge machen wie, ja, es quietscht hier so mein Bremsen, mein liebes Auto, was ist denn da los? Und dann hat er mir einen Dialog gezeigt, der Mitarbeiter von SoundHound, der mir das vorgestellt hat, der dann wirklich in einer völlig natürlichen Sprache durchgeführt hat und auch gefragt hat, ja, wenn du jetzt dein Auto zum Händler zurückbringen möchtest, hast du Interesse, eine Probefahrt mit dazu zu buchen und. Also solche Sachen, die dann eine sehr, ja, ich sag mal, natürliche Interaktion erlaubt hat. TomTom hat das, die SoundHound Agentic AI Voice Interaction in seine Navigationssysteme integriert, in eine Navigationsapplikation. Und da war dann halt so der Use Case. Ich bin in Las Vegas, möchte nach Los Angeles fahren und dann sagte dann der Mensch, der mir das vorführte, ich möchte jetzt gerne so ungefähr auf halbem Weg in einem wirklich hochwertigen mexikanischen Restaurant zu Mittag essen und es soll bitte auch eine Ladesäule für mein Elektrofahrzeug in der Nähe sein. Und daraufhin konnte diese Agentic AI das raussuchen, hat ein Restaurant ausgesucht auf ungefähr halbem Weg und mit einer Ladesäule daneben, hat auch gleich einen Tisch noch reserviert für ungefähr die Ankunftszeit. Und wenn man das mit einer haptischen HMI, mit einer Touchscreen-HMI realisieren möchte, das ist eine Herausforderung. Sprachlich geht es gut, ja, der Sprachkanal auch als sehr, sehr natürlicher und direkter Sprachkanal, Interaktionskanal. Also das war ein schönes Beispiel dafür. Zweites Highlight, NXP. In-Cabin Sensing, NXP ist ja ein Chiphersteller, kein Geräte- oder kein Systemhersteller. Aber sie haben einen Ansatz gezeigt, basierend auf Sensorfusionen, um den gesamten Innenraum zu erfassen. Also Radar, eine Smartwatch, intelligente Dateninterpretation, alles kombiniert, um die Präsenz, die Anwesenheit von Menschen im Fahrzeug, ihre Körperhaltung, ihren physischen und psychischen Status, ihre Aufmerksamkeit zu messen, zu verstehen und damit dann entsprechende In-Cabin-Erlebnisse zu ermöglichen. Und da geht es wirklich darum, um die Sensoren, um die Fusion, um die Bearbeitung der Daten. Und das war in dem Demonstrator, den ich gesehen habe, exzellent gelöst. Drittes Highlight waren Alps Alpine. Das sind HMI-Technologien, die nicht nur im Auto zum Einsatz kommen, sondern ein breites Portfolio von Interaktionskonzepten ermöglichen. Zum Beispiel ein Touchless Touchscreen, den ich gar nicht berühren muss, ja, der jetzt auch zum Beispiel in hygienesensitiven Bereichen wie in OPs oder an Fahrkartenautomaten Anwendung finden kann. Aber halt auch ein infrarotbasiertes Messinstrument, was in einem Hut installiert war, mit einem kleinen vibrierenden Aktuator dahinter, sodass blinde Menschen einen Support erhalten, wo sich Hindernisse auf ihrem Weg befinden könnten. Wie gesagt, ich gehe auf die drei Themen nochmal genauer ein in den nächsten beiden Folgen. Aber das mal so meine drei persönlichen Highlights von der CES. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Meine Enttäuschungen, also trotz dieser riesigen Ausstellung und der technologischen Breite, gab es ein paar Enttäuschungen, insbesondere eben aus der Automotive- und Mobilitätsperspektive. Die schon diskutierte geringe Anzahl der Automobil-OEMs und Zulieferer war unmöglich zu übersehen. Für mich halt wirklich ja, enttäuschend. Die Abwesenheit der traditionellen Automobilhersteller, nahezu vollständige Abwesenheit und die sehr selektive Präsenz der Zulieferer hat die CES als umfassende Plattform für Automotive-Innovationen eingeschränkt. Nicht beendet, beseitigt, nein, dazu waren viel zu viel spannende Automotive-Themen vor Ort sichtbar. Aber die erste Reihe, die ist doch mehr als erheblich ausgedünnt. Ja, und dadurch, dass das eben die Themen wie KI, wie Software, wie Daten, wie Mensch-Maschine-Interaktion, HMIs, zentral für die moderne Fahrzeugentwicklung sind, habe ich das Gefühl, dass da eine Chance verpasst worden ist. Grundsätzlich haben mir dieses Jahr die disruptiven Automotive Trends gefehlt. Also so richtig so Hämmer, wo man sagt, hey, wow, komplett neu, cool. Also viele Technologien waren auf technischer Ebene beeindruckend. Ich sehe die wirklich überzeugende Narrative für die Zukunft des Autos, auch der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion im Moment nicht. Es gab ein paar schöne neue Konzepte, gerade im Bereich Humane HMIs, vollständige HMIs, menschenähnliche HMIs. Komme ich dann auch noch in einer der nächsten Folgen drauf. Aber irgendwie so wirklich paradigmenverändernde Automotive-Ideen waren wenig anwesend. Also die CES war weniger ein Ort, an dem die Zukunft des Automobils aktiv gestaltet wird. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Technologiemarktplatz, in dem die Automotive-Relevanz eher erschlossen als erlebt werden muss. Also auf den Punkt gebracht, die Enttäuschung war nicht unbedingt, dass an der CES technologisch was fehlte, Entschuldigung, sondern dass es halt, dass die Technologien für die Automotive-Domäne nicht ins Produkt hinein formuliert wurden. Ja, also so eine zukunftsgerichtete Vision, wohin sich die Automobilbranche entwickelt, fehlt. Und Fußnote hier, das werde ich auch in der letzten Folge nochmal dann intensiver diskutieren, in der letzten CES-Folge. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Branche weiß selber nicht so richtig, wohin sie sich entwickelt und kann deswegen auch im Moment auf diese Fragen keine schlüssige Antwort liefern. Mein gruseligster Moment auf der CES, einer der auch nachwirkend einprägsamsten und auch extrem verstörende Momente, den hatte ich in der North Hall. Die North Hall hat viel Micromobility, hat viel künstliche Intelligenz, aber auch verstärkt, und das ist ein neuer Trend, und da werde ich dann auch in einer der nächsten Folgen intensiv drauf eingehen, das Thema humanoide Roboter. Also Roboter, die im Endeffekt wie ein Mensch aussehen, wie ein Mensch sich bewegen, sich in menschlichen Umgebungen bewegen können und die dann da Aufgaben erledigen. Sei es nun im privaten Haushalt, vom Abräumen des Esstisches bis zum Zusammenlegen der Wäsche oder in Produktionsumgebungen, wo dann halt Menschen entweder ersetzt oder ergänzt werden. Also das ist einer der ganz großen Haupttrends, humanoide Roboter, gerade in Kombination mit KI. Riesenaufmerksamkeit, hohe technische Standards. Aber, und jetzt kommt der Moment, die Beschreibung des Momentes, der das Ganze total gruselig machte, war nicht die Leistungsfähigkeit der Roboter, nicht was sie können, sondern der bewusste Versuch, sie zu vermenschlichen. Also zu Menschen mechanischer Klasse zu machen. Also es fing damit an, dass dann viele dieser Roboter einen Schal um hatten oder eine Mütze auf hatten oder Klamotten an hatten. Ja, also das war das eine. Und in einem Fall, der mir besonders hängen geblieben ist, wurde dann eine Silikonhaut über über den Roboter gezogen. Und das sah dann auf den ersten Blick aus wie eine Puppe. Dann bewegte sich diese Puppe und dann war das Ganze so völlig irreal. Und wir Menschen sind ja sehr, sehr sensibel dafür, Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen zu lesen. Das hat uns über die vergangenen 100.000 Jahre auch teilweise das Überleben ermöglicht und die Kommunikation mit anderen Menschen ermöglicht. Und das ist dort bei mir extrem gruselig angekommen. Da stehen dann diese Gummipuppen und bewegen sich völlig unnatürlich, versuchen aber irgendwie einen Menschen darzustellen. Und das ist definitiv, man nennt es das Uncanny Valley, also so ein Grusel-Valley, wenn man nicht so richtig weiß, Mensch oder Maschine, was ist es denn jetzt eigentlich? Und es ist so menschähnlich, dass es in meinem Unterbewusstsein eine Menschenreaktion, eine Reaktion auf Menschen hervorgerufen hat, in dem Bewusstsein, dass es gar kein Mensch ist, aber aus dieser Dissonanz heraus hat sich für mich dann einfach ergeben, dass das Ganze spooky ist, dass das Ganze gruselig ist, dass es eben das sogenannte Uncanny Valley ist. Und über meine ganz subjektiven Gefühle hinaus hat diese Beobachtung für mich die grundsätzliche Frage aufgeworfen, brauchen wir künstliche Menschen? Ist der Anthropomorphismus die richtige Designrichtung für Roboter? Oder sollen Roboter nicht offensichtlich als Roboter sichtbar, erkennbar sein? Müssen sie überhaupt aussehen wie Menschen? Und das ist eine Diskussion, die schon lange geführt worden ist. Und die Roboter, die wir haben, nämlich die Putzroboter und die Mähroboter, die sehen überhaupt nicht aus wie Menschen. Ja, die sehen aus wie ein flacher Staubsauger ohne Schläuche. Was sie auch sind, im Endeffekt. So sehen die auch aus. Und die Frage ist halt, ja, es gibt Use Cases, gerade da, wo sich eben Arbeitsumgebungen, wie zum Beispiel meine Küche, ja, wenn ich die mit einem Roboter teile, muss der irgendwie menschähnlich sein, zumindest so Arme haben, dass er die Töpfe erreichen kann, dass er die Kühlschranktür öffnen kann und mich da entsprechend unterstützen kann. Das sehe ich ein. Aber bei anderen Themen ist die Frage, müssen die überhaupt Menschen ähnlich sein? Müssen die überhaupt humanoid sein? Und wenn sie humanoid sind, muss ich sie dann mit Kleidung und Silikonhaut verwandeln in etwas, was so wie ein mechanischer Mensch aussieht? Also, aus meiner Sicht, es wäre transparenter, deutlich weniger gruselig, Roboter ganz klar als Maschinen darzustellen, als Maschinen zu gestalten, als Maschinen zu präsentieren, anstatt dass sie visuelle und verhaltensbezogene Imitatoren unser Selbst sind. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt des heutigen Podcasts. Was hat mir gefehlt? Über jetzt die OEMs hinweg, über die Technologien hinweg, worüber hat die CES nicht gesprochen? Und aus meiner Sicht gab es da mehrere bemerkenswerte Abwesenheiten, blinde Flecken. Ja? Keine Mängel im klassischen Sinne, aber sie zeigen, wo offene Fragen bestehen, wo Unsicherheiten bestehen oder wo auch die Industrie schlicht nicht bereit ist, sich auf tiefere Reflexionen einzulassen. Das eine waren die Roboter. Die offene Frage, wie stark sollen humanoide Roboter menschenähnlich sein? Weiterer Punkt, also KI, Autonomie, intelligente Systeme waren allgegenwärtig. Ethische Überlegungen blieben ja eigentlich auf Werbeaussagen, auf abstrakte Aussagen zum Thema Sicherheit, zum Thema Compliance beschränkt. Also die Frage nach Verantwortung, nach langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen, nach Transparenz von Entscheidungsprozessen, nach menschlicher Handlungsfähigkeit, die wurden selten konkret und gestaltungsgetrieben adressiert. Ethik war eher so ein lustlos abgehaktes regulatorisches Kriterium und nicht ein Kernbestandteil der Technologieentwicklung. Und da sehe ich für mich, sowohl für meine Keynote-Themen als auch für meine Beratungsthemen, ein Handlungsfeld der Zukunft, wie gehen wir damit entsprechend um. Und Eng damit verbunden mit dieser Thematik war das Fehlen aus meiner Sicht einer Reflexion über die kognitiven und psychologischen Auswirkungen von zunehmend intelligenten HMIs. Also CES dieses Jahr hat beeindruckende Interaktionstechnologien gezeigt. Es gab aber wenig Diskussionen über langfristige Effekte, über Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, auch Kompetenzverlust. Ja, das Thema Vertrauen, Vertrauenskalibrierung. Gerade bei gemischten Systemen, bei teilautomatisierten Systemen, also bei Systemen, wo Teile einer Aufgabe von der Maschine, von einer intelligenten, zunehmend intelligenten Maschine übernommen werden und Teile vom Menschen. Ja, wie sieht es denn damit aus? Wie kann ich den Menschen aufmerksam halten? Wie kann ich ihn aus seiner Abhängigkeit befreien? Wie kann ich den Kompetenzverlust, wie kann ich den Vertrauensverlust, die Vertrauenskalibrierung oder auch eine übermäßig erhöhtes Vertrauen, wie kann ich das entsprechend auf das richtige Level bringen? Und für mich wird es kritisch sein zu verstehen und auch dann zu vorherzusagen und auch zu steuern, wie Menschen sich an diese Systeme anpassen oder eben nicht. Ja, und dieses Thema blieb aus meiner Sicht weitgehend unberührt. Auch damit zusammenhängt wenig kritische Debatte über den Abbau menschlicher Fähigkeiten im Kontext von Automatisierung und KI-Assistenz. Also wir haben über die Roboter, wie wir sie kennen, die Produktionsroboter, wie sie seit Anfang der 70er Jahre unsere Fabrikhallen beherrschen, aber die körperliche Arbeit abgeschafft. Ja, auch davor schon die Erfindung der Dampfmaschine, all das hat dazu geführt, dass wir körperliche Arbeit abgegeben haben. Jetzt, mit der KI, sind wir soweit, dass wir geistige Arbeit abgeben, intellektuelle Arbeit abgeben. Und betont wurden auf der CES die Komfort- und Sicherheitsgewinne, ohne Frage richtig. Aber die Frage, wie viel Kompetenz beim Menschen verbleiben sollte und wie diese Systeme aktiv Kompetenz erhalten helfen können, die wurde aus meiner Sicht nicht gestellt. Und das ist auch im Mobilitätskonzept, im Automobilkontext relevant, weil eine Überabhängigkeit von Assistenzsystemen reale Sicherheitsimplikationen haben kann. Was mache ich denn, wenn meine Kamera plötzlich ausfällt, wenn mein Rechner abstürzt und ich mein Auto, nachdem ich vielleicht 5 Jahre nicht mehr selber gefahren bin, plötzlich selber in einer kritischen Situation zumindest mal zum Stillstand bringen kann? Also, CES war reich an technologischen Lösungen, aus meiner Sicht aber vergleichsweise arm an Selbstreflexion zum Thema, wie stellen wir uns als Menschen in einer zunehmend von Robotik, von KI dominierten Welt entsprechend auf. Wurde gezeigt, was möglich ist, aber halt, es fehlte mir persönlich die Diskussion, was getan werden sollte, was vermieden werden sollte, welche Verantwortung wir tragen als Entwickler und Promotoren von Technologien, wenn zunehmend technologische Macht an KI abgegeben wird. Das war die erste Folge zum Thema CES 2026. Wenn ihr Interesse habt, detailliert einzusteigen, ich habe es am Anfang schon gesagt, bestellt euch den Report bei mir. Ihr kriegt euer Gratis-Exemplar zugeschickt. Da sind die Themen, die ich hier diskutiert habe, plus noch viele mehr. Auch teilweise nochmal deutlich tiefer, als ich das jetzt hier im Rahmen des Podcasts kann, diskutiert. Die ersten Feedbacks, die ich erhalten habe, sind auf den Report sind sehr, sehr positiv. Ich glaube einfach, dass der doch eine Relevanz hat für die Thematik. Also bestellt ihn euch bei mir und lest ihn, versteht ihn, atmet ihn ein. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.